USS Titan, Sternzeit 57026,2.
Sie starren schon wieder darauf.
Christine Whale schüttelte sich selbst aus ihrer Tagträumerei, wandte sich um und sah, dass Diana Troy sie anlächelte. Troy deutete auf die leere Stelle auf dem Schott neben dem Brückenturbolift.
»Na, die fehlende Widmungstafel.
Sie müssen sich bald für einen Sinnspruch entscheiden, ansonsten muss ich mal ein ernstes Wort mit Ihnen und Will reden.« Sie lächelte verschmitzt. Whale erwiderte ihr Lächeln.
»Ich war einfach noch nie zuvor beim ersten Auslaufen auf einem Schiff, deswegen kommt es mir komisch vor. Alle anderen Schiffe, auf denen ich gedient habe, die Dehn SXL, die O'Keefe, die Enterprise, waren alle schon seit Jahren im Einsatz, als ich an Bord kam. Wenn ich auf einer der Brücken war, habe ich immer zur Widmungstafel geschaut, als eine Art Prüfstein.«
»Ich weiß, was Sie meinen«, sagte Troy. Als die Untertassensektion der Enterprise D auf Veridian 3 zerschellte, war die Tafel eine der ersten Dinge, die wir aus dem Wrack retteten. Auch wenn wir eine neue hätten anfertigen lassen können, die Platte an sich ist ja nicht so wichtig, sondern die Botschaft, die darauf eingraviert ist, sie zurückzulassen, hätte sich angefühlt, als ob wir ein Familienmitglied im Stich gelassen hätten.
Whale nickte und sah wieder auf die Brücke. An der primären Wissenschaftsstation untersuchten Riker und Jaza Nayim Anzeigenwerte und das übrige Brückenpersonal war an den jeweiligen Stationen beschäftigt.
Sie erinnerte sich nicht einmal, wie oder warum sie herübergegangen war, um auf die leere Stelle am Schott zu starren. Sie hatte es einfach getan.
»Will hat mir einige der Sinnsprüche genannt, die Sie beide erwogen haben«, sagte Troy. »Er hat sogar schon halb im Scherz vorgeschlagen, auf der Brücke einen Kasten für Vorschläge der Mannschaft aufzustellen. Es ist gut, dass Sie einige seiner wilderen Ideen gemäßigt haben.«
Whale schnaubte. »Ich habe ihm schon mindestens 5-mal gesagt, dass »It don't mean a thing if it ain't got the swing« kein angemessener Sinnspruch ist. Aber er schlägt es immer wieder vor.«
»Wissen Sie«, sagte Troy, »dass fast alle Vorschläge, die ich von Ihnen beiden gehört habe, sehr auf die Erde fixiert sind? Warum ziehen Sie nicht auch die Worte eines nichtmenschlichen Philosophen in Betracht?«
Whale wollte protestieren, dass sie sich sehr wohl auch nichtmenschliche Sinnsprüche angesehen hatten, bis ihr klar wurde, dass Diana größtenteils recht hatte. Die große Mehrheit ihrer Auswahl kam von historischen Dichtern, Künstlern und politischen Führern der Erde.
»Es ist mir ein wenig peinlich zuzugeben, dass Sie da recht haben, Diana«, sagte Whale leise.
»Und gerade bei der Besatzung dieses Schiffs sollte der Sinnspruch von einer nicht-terranischen Kultur stammen.«
Troy nickte. »Wenn Sie Vorschläge wollen, es gibt da ein paar recht schlagfertige Sprichwörter von Kales sowie ein paar Ferengi-Erwerbslehren, die andorianischen Sprüche von Talisar und die Dichtkunst von Schran, nicht zu vergessen die philosophischen Schriften einiger Dutzend Vulkanier aus den letzten 2 Jahrtausenden. Ich habe vor kurzem sogar einen dünnen Band über Horta-Mystizismus gelesen.«
Whale riss überrascht die Augen auf.
»Horta-Mystizismus? Wie hat sich das gelesen?«
Troy wandte sich zum Gehen und antwortete über ihre Schulter, »Es war ein ganz schöner Brocken.«
Whale lachte auf und schüttelte ihren Kopf. Sie war in die Falle getappt.
Trotzdem hatte Troy tatsächlich ihre Stimmung gebessert, was auch genau ihre Absicht gewesen war, wie Whale vermutete.
»Von der heutigen Gedächtnisveranstaltung abgesehen, arbeitete die Mannschaft bereits unter einer extrem hohen Stressbelastung. Die Reparaturen der während des romulanisch-remanischen Konfliktes entstandenen Schäden waren immer noch nicht beendet, ebenso wie die Versuche, viele der Systeme zu konfigurieren, um sie in solcher Nähe zu dem Raumspalt betriebsbereit zu halten, der sie in die kleine Magellansche Wolke versetzt hatte, oder in das Nail-Gebiet, wie viele der Besatzungsmitglieder es jetzt nannten. Sie fragte sich, wie lange es dauern würde, bis sie tatsächlich einen der Nail trafen und ob sich die Nail inzwischen weiterentwickelt hatten von ihrer Beschreibung in den inzwischen 80 Jahre alten Aufzeichnungen der Sternenflotte.
Gedankenverloren strich sich Riker über den Bart, während er die Zahlen und Grafiken betrachtete, die auf beiden Seiten des Hauptschirms entlang scrollten.
Er hasste es, aufzugeben, aber sie hatten nun schon den ganzen Tag nach anderen Schiffen gesucht und bis jetzt keine gefunden. Die zwischenräumliche Anomalie störte immer noch die Sensoren des Schiffs und sie hatten keine Spuren der Weldua oder der vermissten romulanischen Flotte gefunden, nach der Donatra gesucht hatte, als sie in der Nähe der Erscheinung, die sie die große Blüte nannte, die Hilfe der Titanen angefordert hatte. »In Sain Lavena bringen Sie nochmal 500 Kilometer zwischen uns und die Anomalie«, sagte er. »Mr. Dakal, scannen Sie weiter nach anderen Schiffen. Vielleicht sind unsere Sensoren effektiver, wenn wir erstmal aus der Reichweite der heftigsten Subraumstörungen sind.« Er wandte sich nach rechts, wo sein erster Offizier saß. Whale, die auf ihrer Armlehnenkonsole verschiedene Messungen überprüft hatte, schaute auf und sah ihn erwartungsvoll an. »Die Brücke gehört Ihnen, Commander«, sagte Riker. »Ich bin in meinem Bereitschaftsraum. Rufen Sie mich, wenn Sie gute Neuigkeiten haben.« Während er auf die Türen seines Heiligtums zuschritt, hoffte er, dass sein letzter Satz optimistisch genug geklungen hatte. Nicht, falls es gute Neuigkeiten gibt, sondern wenn. Er fühlte eine vertraute Anwesenheit. Es war ein warmes Rot über die schwarze Leinwand seines Bewusstseins gespritzt. Dort waren andere Farben gewesen, aber er hatte sie entfernt, sie schwarz gemacht, sie davongestoßen. Die Einsamkeit war beruhigend, aber das Rot spritzte wieder und wieder. Sternzeit 57026,4. Nach der unbeabsichtigten Kollision mit dem remanischen Raumschiff auf die Brücke zurückzukehren, war für Aili Lavena ein wenig peinlich gewesen. Schließlich war die transparente Gesichtsmaske ihres Hydrationsanzuges zerbrochen, als sie von ihrem Platz und auf den Boden der Brücke geschleudert worden war. Der entstandene Riss hatte ihr keinen dauerhaften Schaden zugefügt, obwohl der Selki-Con-Offizier dadurch gezwungen gewesen war, ihre ganze nachfolgende Schicht damit zu verbringen, sich wieder zu erholen. Zuerst in der Krankenstation und später in ihrem eigenen wassergefüllten Quartier. Selbst jetzt schmerzten ihre beiden Kiemenkämme noch leicht, obwohl sie langsam, aber beständig abheilten. Der Anzug, den sie nun trug, passte ihr nicht genauso gut, wie es der Beschädigte getan hatte, und sie ertappte sich dabei, wie sie unbewusst immer wieder an ihm herumfummelte, während sie an ihrer Station saß. Sie hoffte, dass die anderen nichts bemerkten. Eigentlich wusste sie, dass die lauten, schwappenden Geräusche, die ihre in sich geschlossene, flüssige Umgebung um sie herum machte, wenn sie sich bewegte, praktisch unhörbar waren, selbst wenn man ganz nah neben ihr stand. Dennoch bewirkten diese Geräusche, dass sie sich ein wenig unbehaglich und verlegen fühlte, der einzige Wasseratmer zu sein, der an Bord der Titan lebte und arbeitete. »Hör auf, dich selbst zu bemitleiden, Aili«, schalt sie sich selbst. »Du wolltest einen Job auf der Brücke, du hast einen Job auf der Brücke. Wenn du damit unzufrieden bist, werde einfach Septkinologe wie deine 14 Geschwister.« Sie schüttelte sich. Dieser Beruf war todlangweilig, und sie würde lieber als Dr. Rees Mahlzeit enden, als nach Pazifika und seinen profanen Erwartungen zurückzukehren. Zu ihrer unmittelbaren Rechten saß Kadett Zurin Dakal und starrte finster auf den Bildschirm seiner Konsole. »Was ist los, Zurin?« fragte Lavena. »Ich habe hier ein paar seltsame Messdaten, wirklich seltsam.« Lavena berührte ihre eigene Konsole und der Monitor vor ihr füllte sich mit einer Unmenge an Zahlen und Sinusrhythmen. Sie studierte sie für einen Moment und drehte sich dann zurück zum Zentrum der Brücke. »Commander Whale, Commander Jazza, wir haben etwas ziemlich Ungewöhnliches gefunden.« Whale zog eine Augenbraue hoch. »Auf den Schirm!« Zwei kleinere Ausschnitte erschienen auf der rechten Seite des vorderen Sichtschirms. Einer war fast schwarz, der andere gefüllt mit den gleichen entlang laufenden Koordinaten und anderen Informationen, die Lavena und Dakal gerade gesehen hatten. »Analyse?« fragte Whale, und Lavena sah, wie sowohl der abgezehrt wirkende Vulkanier Tufok als auch der bajoranische Wissenschaftsoffizier Jazza Nayem an ihren nahegelegenen Wissenschaftsstationen Diagnosen laufen ließen. Jazza sah nicht auf, während er über seine Schulter sprach. »Commander, ich finde in dieser Region weit verbreitete räumliche Instabilitäten. Ganze Sektoren der kleinen Magellanschen Wolke sind in verschiedenem Ausmaß betroffen.« »Wie betroffen?« fragte Whale. »Die schwarzen Anteile auf dem Schirm zeigen ein Segment des Weltraums, an dem etwas sein sollte, Aber da ist nichts. Keine Sterne, keine Planeten, keine Gase, keine Trümmer, keine Energiefelder, nicht die geringsten Messungen. Es ist eine vollständige Leere. Ich kann nicht einmal die Signale virtueller Partikel finden, die entstehen und vergehen. Das sollte nicht mal in den leersten Teilen des intergalaktischen Raumes passieren. Wie kann das sein? Wenn es eine Leere ist, würde dann nicht die Umgebung hineinstürzen, um sie zu füllen?
Jazza wog seine Hand hin und her. Ja und nein. Aber nichts kommt in diese Leere hinein oder aus ihr heraus.
Halb erwartete Lavena schon, dass Vale befehlen würde, einen Kurs in die Richtung dieses Raumsektors aufzunehmen. Viele Raumschiff-Captains hätten genau das getan. Sie war erleichtert, als ihr der erste Offizier stattdessen befahl, dass sie sich zurückziehen sollten. »Eine zwischenräumliche Anomalie ist für diese Besatzung erstmal mehr als genug«, sagte Vale, mehr zu sich als zu Lavena. Sie berührte ihren Kommunikator.
»Brücke an Captain Riker!«
Sofort drang aus dem winzigen Lautsprecher die Stimme des Captains.
»Was ist los?«
»Sie werden auf der Brücke gebraucht, Sir!«
Als die Türen des Bereitschaftsraums aufglitten, drehte sich Lavena schnell wieder zum Steuer, sorgsam darauf bedacht, jeglichen Augenkontakt mit dem Captain zu vermeiden. Seit sie vor ein paar Wochen an Bord gekommen war, hatte sie noch nicht viel mit ihm zu tun gehabt. Angesichts ihrer bewegten, wenn auch kurzen gemeinsamen Vergangenheit, war es wahrscheinlich besser so. Nachdem Vale und Jazza den Captain auf den neuesten Stand gebracht hatten, wandte sich Tufok an alle Brückenoffiziere.
»Diese Leere, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, wurde auf einer elementaren Partikelebene verzeichnet. Einfach gesagt, fast die Hälfte eines kubischen Parsec, die etwas enthielt, wurde ersetzt durch vollkommenes Nichts.«
»Was ziemlich genau der Definition einer Leere entspricht«, sagte Dakar leise. Lavena nahm an, dass sie nicht die Einzige war, die ihn gehört hatte, da ihr an Wasser gewöhntes Gehör in der auf der Brücke vorherrschenden Klasse M-Umgebung nicht besonders gut war. Sie war sich außerdem nicht sicher, was den sarkastischen Tonfall in Dakars Stimme ausgelöst haben könnte. Hatte der Kadett ein persönliches Problem mit dem Commander oder wurde er nur dem arroganten Ruf seines Volkes gerecht? Sie entschied sich, die Antwort auf diese Frage der Zeit zu überlassen.
»Was bedeuten diese Messungen?« fragte Riker und deutete auf ein weiteres Fenster, das sich auf der linken Seite des vorderen Schirms geöffnet hatte.
»Das ist die Analyse verschiedener Punkte, die wir in diesem Abschnitt der kleinen Magellanschen Wolke gescannt haben,« sagte Jazza. »Einige zeigen ungewöhnliche Aktivität. Ob diese auch von der Ursache der Leere verursacht werden, ist allerdings unklar.«
»Also im Grunde haben wir eine große Menge Raum, die vollkommen ausgelöscht wurde«, sagte Riker.
»Außer den leeren Stellen an sich.«
»Richtig, Sir«, sagte Jazza.
Riker nickte.
»Und wir haben außerdem weit verbreitete räumliche Instabilitäten, die andere Bereiche bedrohen.«
»Allem Anschein nach, Sir«, sagte Jazza, »noch kann ich es nicht erklären, zumindest nicht ohne auf Metaphysik zurückzugreifen.«
»Dieser Bereich des Universums scheint nicht allzu freundlich mit Raumschiffbesatzungen oder anderen lebenden Wesen umzugehen«, sagte Vale ironisch.
Obwohl es für Lavena schwierig war, Dakar zu verstehen, schien ihr, dass Vale und Jazza das genaue Gegenteil waren. Wenn sie darüber nachdachte, wie nah die beiden an der Wissenschaftsstation zusammenstanden und wie oft das vorzukommen schien, fragte sie sich, wie die anderen es nicht bemerken konnten. Aus den Augenwinkeln bemerkte Lavena ein Licht auf Dakals Ops-Panel, das gerade begonnen hatte, wild zu blinken. Doch bevor Dakar oder Lavena etwas sagen konnten, meldete sich Tufok wieder von der taktischen Station.
»Captain, wir werden gerufen. Von der Weldor.«
Jazza drehte sich auf seinen Platz und sah über seine Schulter zur Mitte der Brücke, wo die beiden hochrangigsten Offiziere, die anwesend waren, Platz genommen hatten.
»Sie verlässt die Hauptzone der durch den Spalt verursachten Subraumstörungen, Captain, und Langstreckenscans zeigen, dass sie nicht alleine ist«, sagte er.
Seine dunklen Augen weiteten sich plötzlich.
»Sie wird von einem klingonischen Schiff begleitet.«